Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, dann geben wir mal Gas, damit wir die Zeit auch wunderbar nutzen können. Alle soweit bereit? Wunderbar. Ja, ich freue mich, dass so viele hier sind zu dieser wirklich wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, spannenden Podiumsdiskussion. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Diskussion, zu der der Bundeskongress Kinderbuch einlädt. Gegründet vor einem Jahr mit mittlerweile 150 professionellen Autorinnen und Autoren als Mitglieder, die sich zusammengeschlossen haben, weil sie gemerkt haben, irgendwas stimmt da nicht mehr so ganz im Bereich Kinder- und Jugendbuch, wir müssen was tun. Mein Name ist René Wagner, ich führe Sie ein bisschen durch die Dreiviertelstunde, die wir jetzt Zeit haben. Ich sage Ihnen jetzt schon, Sie haben natürlich die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Das heißt, überlegen Sie sich etwas, vielleicht fällt Ihnen etwas ein, was Sie nachher fragen möchten. Oft ist es ja so, wenn man ganz zum Schluss fragt, haben Sie noch Fragen, dann so, keine Ahnung. Also vielleicht haben Sie eine Idee. Ich hatte eine sehr interessante Begebenheit sozusagen auf dem Weg nach Leipzig. Bin heute angereist, quer durch die Republik, von der Ecke Düsseldorf hierher. Und irgendwann kam ich in den Bereich MDR, habe also dort MDR gehört im Autoradio. Und ich habe komischerweise ganz oft zwei Nachrichten gehört. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen MDR heute gehört hat. Stichwort Kinder, die nicht mehr lesen. Ich war ganz überrascht, weil wir haben uns natürlich vorbereitet, wir haben überlegt, was sagen wir hier, und plötzlich wird das Ganze umrahmt von Nachrichten im Radio. Und zwar tatsächlich die Nachricht, dass Kinder nicht mehr lesen. Also es ist jetzt nicht ausgedacht von mir, und natürlich lesen die Kinder noch, aber eben jedes fünfte Kind nicht mehr. Und komischerweise wurde das beim MDR so gebracht, als würden ganz, ganz viele Kinder nicht mehr lesen. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Eine andere Nachricht war, oder wir haben es dann versucht ein bisschen aufzubereiten, wie in der Sendung mit der Maus, dass das tatsächlich so gebracht wurde, dass mal erklärt wurde, was ist überhaupt ein Buch? Ich lasse das mal wirken. Es wurde wirklich so erklärt, es gibt dicke, es gibt dünne, da steckt was drin. Und ja, es gibt wohl tatsächlich viele Kinder, die sagen, ein Buch, wie schalte ich das ein? Auch das lasse ich im Momentchen wirken. So, ganz kurze Vorstellung unserer Gäste. Ich gehe gleich auf die einzelnen Funktionen der Gäste ein, auch im Interview. Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig mache. Esther Hoffmann von Fischer, die Dr. Jana Mikrota von der Uni Siegen. Ich lasse es mal ganz kurz so stehen. Wiebke Schleser von der Buchhandlung Buchsegler in Berlin. Jessica Heller, Stadträtin hier in Leipzig und Mitglied des Kultur- und Jugendausschusses. Wen habe ich jetzt nicht genannt? Sagen Sie mir noch ganz kurz Ihren Namen. Alice Panther-Müller, natürlich.
Danke.
Genau, Kinderbuchautorin, genauso wie auch Kinderbuchautor Andreas Schlüter. Und jetzt spruchte ich zur anderen Seite und fang mal mit der Frau Mikrota an. Wir haben uns darauf geeinigt, Frau Dr. Mikrota, ich sage Frau Mikrota.
Völlig in Ordnung.
Ja, ruhig ganz nah ran. Am besten nehmen Sie es selbst.
Ja, mache ich.
Trauen Sie sich an das Mikrofon ran.
Mache ich.
Sie sind Oberstudienrätin an der Uni Siegen, aber Sie betreuen auch die größte deutsche Plattform für Kinder- und Jugendmedien im Bereich Rezensionen. Ganz kurze Worte dazu. Was machen Sie dort?
Ja, also jetzt auf der Plattform.
Auf der Plattform.
Also da sind wir ein Redaktionsteam von zwei weiteren Kolleginnen, und wir bekommen Rezensionen von interessierten Lesern, Leserinnen, Kollegen, Kolleginnen, die Rezensionen zu Kinder- und Jugendliteratur schreiben, und die lektorieren wir, und dann werden sie online gestellt und sind für jeden einsehbar.
Jetzt haben wir im Vorfeld darüber gesprochen, dass sich einiges verändert hat im Laufe der letzten Zeit. Können Sie den Zeitrahmen umfassen, wo Sie das Gefühl haben, da hat sich was getan?
Es hat sich was verändert, also in der Kinder- und Jugendliteratur, meinen Sie jetzt. Verändert, es gibt den großen Paradigmenwechsel in den 70er Jahren nach 68, das ist aber nichts Neues, und darauf wollen Sie ja nicht hinaus, sondern es gibt eben den großen, auch große Umbrüche in den 90er Jahren. Wir sprechen da auch von den Medienwechsel, weil wir dort tatsächlich auch schon die ersten Umbrüche merken. Harry Potter erscheint, und auch die Verbindung zwischen Online, Internet, Film, Hörbuch, das wird dort alles viel weiter ausdifferenziert. und für die Kinder und Jugendlichen eben auch spannender dargestellt, sodass ich sagen würde, in den 90er Jahren gibt es diese Umbrüche, was die Medien betrifft. Und mein Mikrofon bleibt immer weiter unten hängen.
Ja, können Sie uns alle gut verstehen? Geht das einigermaßen? Ja? Also wenn alle ganz nah dran sind am Mikrofon, dann klappt das wunderbar. Ja, es gab ja eigentlich immer schon viel Leser, wenig Leser, Nichtleser, aber man hat das Gefühl, die wenig Leser oder Nichtleser sind mehr geworden.
Ja, es ist schwierig. Das, was Sie genannt haben, ist natürlich immer etwas, was von den Medien gerne wahrgenommen wird. Es wird pauschalisiert, es wird so als Aufhänger genommen. Es ist erschreckend, dass jedes fünfte Kind nicht lesen kann oder wenig lesen kann oder schlecht liest, was wir durch die IGLO-Studie wissen. Aber es gab schon immer viel Leser, es gab schon immer wenig Leser. Es ist immer die Frage, wie kriegen wir es hin, dass die Kinder, und das ist das, was mir vor allem am Herzen liegt, eine stabile Lesehaltung aufbauen. Also mir ist es auch wichtig, und das ist dann vor allem dann in meinen Seminaren immer das, was wir da versuchen, auch immer zu thematisieren, dass die Kinder eine stabile Lesehaltung aufbauen, dass sie vielleicht irgendwann mal keine Lust mehr haben zu lesen, aber dann, wenn sie erwachsen sind, wieder anfangen zu lesen. Also das, würde ich sagen, ist wichtig. Und wir müssen auch die Frage stellen, wie kommt es, dass jedes fünfte Kind wenig oder gar nicht lesen kann? Also es geht gar nicht darum, dass die Kinder nicht lesen, sondern dass sie es auch nicht beherrschen. Also die Schlüsselkompetenz, die wir haben. Und das ist das Erschreckende. Und da müssen wir auch gucken, was können wir leisten? Also in meinem Fall eben, was kann ich in der Lehramtsausbildung machen? Aber was können eben auch andere machen?
Hat sich denn auch etwas im Bereich des Inhaltlichen, hat sich da auch etwas verändert? Ach,
ganz viel hat sich da gewandelt. Das wäre ja auch schlimm, wenn das nicht passieren würde, wenn wir immer auf einer Literatur stehen bleiben. Es hat sich viel verändert. Es ist einfach, es wird viel auch Unterhaltungsliteratur gemacht, was ich aber auch nicht nur negativ betrachten möchte. Wir haben auch Erzählen, das sich sehr stark auch am filmischen Erzählen orientiert. Wir haben das, was wir auch transmediales Erzählen haben. Das heißt, es entsteht ein Buch, dazu entsteht eine App, aber dann wird vielleicht auch in der App weiter erzählt. Also, dass die Kinder viel mehr auch in den Medienverbund eingebunden sind. Das hat sich gewandelt. Es haben sich auch Inhalte verändert. Aber das ist ja alles, was ja auch normal ist. Wir verändern uns ja auch.
Stichwort, wie wir uns verändern, auch natürlich die Nutzung durch die sogenannten neuen Medien. Auch das wurde heute beim MDR angesprochen, da wurde mal eine kleine Umfrage unter den Kindern gemacht. Wenn ihr denn schon weniger lest, woran liegt denn das? Und dann sagen die, naja, es gibt halt so unglaublich viel, was wir machen. YouTube, sagt er auch, wenn ich ein Buch lese, sagt er ein Mädchen, dann höre ich auf zu lesen, wenn ich auf meinem Handy die Nachricht bekomme, mein Lieblings-YouTuber hat wieder einen neuen Film hochgeladen. Das wäre vielleicht früher so nicht möglich gewesen.
Da gab es ja keine Handys. Ja. Da gab es auch, glaube ich, kein YouTube. Das wäre nicht möglich. Natürlich, das hat sich alles gewandelt und das hat sich auch verändert und darauf reagieren wir ja auch. Und wir müssen auch ich sage dann immer Schülerinnen und Schüler, weil ich ja vor allem diese im Blick habe, ja auch zeigen, wie toll Lesen ist und welche Möglichkeiten Literatur hat und dieses Eintauchen in Texte. Aber das ist halt viel Arbeit.
Ja, es ist eine spannende Entwicklung, die da passiert. Und da möchte ich die Frage weiter reichen sozusagen an den Herrn Schlüter, Andreas Schlüter, Kinderbuchautor, Jugendbuchautor, hat auch viele Drehbücher geschrieben für Tatorte. Was für ein Krimi erleben wir da gerade?
Naja, also wenn man die Frage stellt, woran liegt das oder was tun die Kinder, dann muss man, glaube ich, die Frage stellen, also wann sollen die überhaupt lesen? Also wenn ich so auf Lesereise gehe, dann begegne ich Kindern, die irgendwie um 7:15 den Schulbus kriegen müssen, dann sind sie irgendwie um 7:45 in der Schule, dann haben die irgendwie geartete Schule, mal Unterricht, mal AGs oder sonst bis 16 Uhr, dann fährt der Schulbus um 4:15, dann sind die um 17 Uhr zu Hause, dann gibt's Abendessen, dann müssen die vielleicht noch mal eine halbe Stunde Vokabeln lernen, dann ist das 18:30 Uhr und um 20 Uhr fallen die tot ins Bett wie so ein Bauarbeiter. So, und wenn man dann sagt, warum hast du denn nicht entspannt einen Roman gelesen, dann fragt man sich ja wann und wo denn eigentlich? Also es ist ja nicht nur, dass die zeitlich eingebunden sind, zum Beispiel den ganzen Tag in der Schule, sondern dass die auch keinen Raum haben, wo die mal für eine Stunde für sich sind. So, also wenn ich mir vorstelle, meine Kindheit, da wäre die gesamte Freizeit oder der Großteil der Freizeit im Schulgebäude, organisiert von meinen Lehrern, da wäre ich ja schreiend rausgelaufen. So, und sozusagen alles das, was wir ja auch zu Recht als Fortschritt sehen mit den Ganztagsschulen, Ganztagsbetreuung, damit sozusagen die Eltern auch arbeiten gehen können und so, ist auf der einen Seite sehr, sehr gut und sehr toll, ist aber nicht gedacht vom Kind her. So, also man hat organisiert, dass die Eltern arbeiten gehen können, dass die Kinder betreut sind. Nicht so wie wir das aus den 60er Jahren können, die Schlüsselkinder zu Hause haben. Alles schön und gut. Aber was machen wir mit den Kindern? Und wo haben die Kinder denn irgendwie mal Zeit für sich und Zeit für Ruhe und zu sagen, so jetzt nehme ich mir mal die halbe Stunde Zeit, um ein Buch zu lesen. Die Vereine klagen, dass die Kinder nicht mehr kommen. Die Musikschulen klagen, dass die Kinder nicht mehr kommen. Und wir klagen, dass die Kinder nicht mehr lesen. Also ich glaube, wir müssen generell schauen, wie wir bestimmte Dinge, auch gesellschaftliche Abläufe und Organisationen, mehr vom Kind her denken und weniger von der Wirtschaft, dass die Eltern sagen, toll, ich kann den ganzen Tag arbeiten, die Arbeitgeber sagen, toll, die Mütter und Väter können hier 8 Stunden arbeiten. Und wenn man sagt, ja, aber vielleicht ist die Ganztagsschule doch nicht so das Gelbe vom Ei, wenn man es vom Kind her denkt, dann heißt das ja, aber wie sollen wir es machen? Und da müsste man zum Beispiel vielleicht eher daran denken zu sagen, warum kann denn nicht ein Elternteil von der Halbtagsarbeit so gut leben, damit das sich auch um die Kinder kümmern kann. Also ich glaube, wir müssen mehr vom Kind her denken als von der Erwachsenenwelt, und das Kind nimmt das, was wir übrig lassen in der Organisation.
Vom Kind her denken ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben im Vorgespräch auch das Thema gehabt, natürlich die Vielfalt des Kinderbuchs, die auch irgendwie so, hat man zumindest das Gefühl, so ein bisschen abnimmt, so, man hat das Gefühl, das wird vielleicht alles so ein bisschen gleich, ähnlich. Wie sieht es denn da aus? Wie ist deine Meinung? Muss man da nicht auch mehr vom Kind her denken?
Ja, also das Interessante ist ja immer, dass man in theoretischen Debatten immer über die Nichtleser redet und in der praktischen Ausführung immer den Leser bedient. Also sozusagen, weil das natürlich, jetzt sage ich mal ganz allgemein, der Buchmarkt hat es natürlich einfacher, für die zu schreiben und für die zu verkaufen und für die zu verlegen, die viel lesen. Weil so, da kann ich mehr Bücher verkaufen, kann ich leichter, ist nicht so anstrengend und so weiter. Und wir machen uns, also in letzter Zeit hat sich das, glaube ich, ein bisschen gewandelt, so, aber es gab eine ganze Zeit, wo man vom Verlag gehört hat, ach, für die nicht lesenden Jungs zu schreiben, das ist so schwierig, das verkauft man nicht, der Buchhändler hat sich das nicht gern ins Regal gestellt und so weiter. Und da hat es, glaube ich, in den letzten Jahren so ein kleines Umdenken gegeben. Es gibt die ersten Leseförderungen, so interessanterweise am ehesten von den Bibliothekarinnen, die gesagt haben, halt stopp, wir haben hier ein Problem mit den nicht lesenden Jungs, haben Sommerprogramme angeboten und so weiter. Und das setzt sich langsam und mehr durch, dass das eine Aufgabe ist von uns, sich um die auch in der Praxis zu kümmern und nicht nur in der Theorie.
Das ist natürlich ein gutes Stichwort, um an die, ich sage jetzt mal Verlegerin, die Verkaufsleiterin eines Verlags, mal das Thema das anzugehen. Aber vorab kurz eine Info, falls Sie sich wundern, was da im Hintergrund zu sehen ist, da oben. Das sind beispielhaft ausgewählte Leseförderungsprojekte quer durch Deutschland. Und das sind ein paar sehr, sehr schöne Eindrücke. Da werden wir auch gleich ganz kurz mal drüber reden. Von Autoren. Von Autoren initiiert.
Das ist das Besondere, weil es gibt natürlich ganz viele Lesefestivals und so, und das sind eben die Aktionen, die Autoren selber machen. Also.
Frau Hoffmann, ist das denn so? Wie machen Sie das im Verlag? Ist das denn so, dass Sie nur noch nach Verkaufbarkeit gehen? Ich hoffe doch nicht.
Nein, natürlich nicht ausschließlich, aber das sind da zweierlei Dinge, die wir hier bedienen wollen. Einmal sind wir natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Wir haben eine Menge Mitarbeiter und das will natürlich auch wirtschaftlich geführt und geleitet werden. Auf der anderen Seite sehen wir uns natürlich auch in der Verantwortung, was ein Programm anbelangt, ein Kinderbuchprogramm auch und der Fischer Verlag vor allen Dingen. Wo wir auch schauen, wo können wir Dinge fördern. Also wir sind ja vor Ort auch ein großer Förderer der Kinder- und Jugendbibliothek in Frankfurt oder der Leseeule und wir haben natürlich aber diesen Spagat zu bewältigen. Wir müssen wirtschaftlich arbeiten, wir sehen den Markt, wir bearbeiten den Markt ja in all seinen Absatzwegen auch. Und wir sehen ja auch, wie schwierig es ist, in den unterschiedlichen Absatzwegen auch die Leser zu erreichen. Ja, also wir sehen ja die Schwierigkeit, die wir aus den kleinen und mittleren Buchhandlungen geschildert bekommen, Kinder oder Jugendliche noch zu erreichen, ab 12, 13 Jahren, die einfach dort nicht mehr hingehen. Das heißt, wir können die Bücher dort einfach oftmals nicht mehr so gut verkaufen, und alle Anstrengungen vor Ort, die Zielgruppe zu halten, da ziehe ich wirklich tagtäglich meinen Hut und denke, großartig, da ist ja die Warengruppe Kinderbuch auch noch mal ein Stück weit stärker in den Fokus gelangt in letzter Zeit aus den hier schon genannten Gründen. Also wo auch überlegt wird, die Kinderbuchabteilung zu vergrößern.
Also ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt wirklich in Bezug auf Fischer ist, mein subjektives Gefühl, aber was ich hatte, als ich letztens bei uns durch eine große Buchhandlung gegangen bin, Filialist, ich hatte schon das Gefühl, wie Herr Schlüter auch eben schon sagte, Jungs finden gar nicht mehr statt, so vom Gefühl her, in den Geschichten. Wenn ich Sie aber richtig verstehe, dann sind die guten Stoffe alle da. Aber Sie müssen manchmal sich dagegen entscheiden.
Ich sag mal ein Beispiel, vor einigen Jahren hat ja der Fischer Verlag diese Bücher nur für Jungs gemacht. Die waren ja so Erstleseralter, das waren ja die Batman und Superman Bände und da gab es ja auch noch einige andere für Jungs. Das läuft jetzt aus und nicht wegen des großen Erfolgs. Ja, das ist also wirklich immer schwächer geworden. Also man kann das irgendwann dann so nicht mehr weiter betreiben und das ist so, die Realität ist so, dass Mädchen mehr lesen, die stärkeren Leserinnen sind, auch in der Erwachsenenliteratur.
Und die lesen keine Geschichten für Jungs, mit Jungs?
Doch, und die lesen die für Jungs. Also erstaunlicherweise wissen wir ja, Mädchen lesen alles, aber Jungs haben ja ein Problem oft damit, wenn dann das Mädchen der starke, die Protagonistin, die starke Protagonistin ist. Das ist jetzt nicht generell der Fall, aber tatsächlich war das bisher so. Und wir hören natürlich auch, dass jetzt Bücher für Jungs fehlen. Also hören wir seit 1-2 Jahren. Und natürlich, also wir hängen ja mit dem Programm dann auch immer 1-2 Jahre hinterher. Also wir wollen ja beides machen. Wir wollen auf der einen Seite den Markt bedienen, die Bedürfnisse auch erfüllen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Menge Bücher, das sind Geschichten, die in den Autoren sind, die schreiben. Also man kann ja, also die sind ja auch diese Sachen. Das ist ja auch die Individualität oder die Vielfalt, die wir im Markt haben. Es ist ja nicht alles Auftragsschreiberei,
sagen wir. Ich spitze das Ganze mal zu. Nach den heutigen Kriterien, Marktforschung, vielleicht auch, wenn Sie Ihre ganzen Daten analysieren im Laufe der Zeit, gewisse Algorithmen, hätte Harry Potter heute keine Chance mehr?
Doch, natürlich.
Warum? Warum?
Weil es einfach ein großartiger Stoff ist.
Jemand, der vielleicht seine Meinung... Ja, Frau Mignotta, was würden Sie sagen?
Also,
und Harry Junge, Potter Junge spielt die Hauptfigur.
Na, aber Harry Potter widerspricht doch allen, was wir in den 90er Jahren gesagt haben. Da hieß es doch auch, das Buch funktioniert nicht mehr und Kinder lesen nicht. Und plötzlich sah man Grundschulkinder mit Harry Potter. Die haben das sogar auf Englisch gelesen, weil ja ist das zu spät übersetzt wurde und sie keine Lust hatten zu warten und sie wissen wollten, wie es weitergeht. Das ist doch großartig. Also ich würde auch sagen, dass es bis heute auch noch funktioniert und er wird ja auch noch 20 Jahre später gelesen.
Das heißt, theoretisch brauchen wir einen neuen Harry Potter, der das Ganze auch noch mal so ein bisschen anzieht, auch den gesellschaftlichen Fokus auf das Lesen bringt. Ich spitze das mit Absicht zu.
Weiß ich nicht.
Ja, bitte.
Ich glaube, dass wir einfach, das ist ja auch schon hier angeklungen, Andreas Schlüter hat es zum Teil oder ein Stück weit auch gesagt, die anderen Medien treten extrem stark in Konkurrenz zum Buch. Also die Lust an Geschichten ist ja nach wie vor da. Und Harry Potter ist eine große Geschichte, es gibt viele große Geschichten, aber große Geschichten werden eben auch auf anderen Wegen erzählt. Für die Konsumenten, für die Kinder, für die Jugendlichen sind die YouTube-Stories, die sie erzählt bekommen, auch große Geschichten. Die sind für uns vielleicht nicht jetzt groß, wie man sich schminkt oder weiß ich nicht was. Ja, aber das sind einfach die Sachen, die interessieren. Und Netflix erzählt auch große Geschichten. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir uns so mit Freunden und Bekannten unterhalten, also ich kriege mittlerweile öfter eine Netflix-Serie empfohlen als ein gutes Buch. Ja, also früher haben wir doch abends uns ausgetauscht, was liest denn gerade, jetzt kommt, welche Serie guckst du gerade? Also so ein bisschen müssen wir uns ja an die eigene Nase fassen, gerade die wir in der Branche arbeiten. Und die Frage ist doch, wie kann das Buch durch alle Gesellschaftsschichten und durch alle Altersklassen wieder in eine echte Konkurrenz treten, zu den anderen Medien.
Eine Frage an Frau Pantermüller. Sie sind Kinderbuchautorin, Sie sind Deutschlehrerin und Sie haben eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht. Das finde ich eine spannende Kombination.
Ja, das stimmt. Wobei ich tatsächlich jetzt am längsten schon als Kinderbuchautorin arbeite. Das andere habe ich nach relativ kurzer Zeit geschmissen. Also Lehrerin sowieso möchte ich auch nicht mehr machen, sehe ich jeden Tag bei meinem Mann Albtraum. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ja, den Schulen wird doch immer mehr aufgebürdet, den Lehrern auch. Unter anderem natürlich auch Leseförderung, was auch unbedingt sein muss.
Gibt es in der Situation, wo Sie sich auch austauschen und dann sagen, ich weiß, macht der Deutschunterricht?
Nein. Also manchmal gezwungenermaßen, aber das ist eigentlich nicht sein Fach. Und tatsächlich austauschen nicht wirklich. Er ist kein Büchermensch. Überhaupt nicht.
Okay, wie bringen Sie nicht nur Kinder zum Lesen, sondern auch Ihren Mann?
Ja, gute Frage.
Nein, alles gut. Aber Sie schreiben ja absolute Bestseller. Und man müsste dann eigentlich vermuten, dass die Kinder eigentlich auch durch ihre Bücher zum Lesen kommen. Wie schwer ist das?
Tatsächlich denke ich, dass viele Kinder durch meine Bücher zum Lesen kommen, weil ich einfach immer wieder die Rückmeldung bekomme. Meine Bücher, also ich schreibe eine Reihe, die nennt sich Mein Lotta-Leben. Das ist ein Comic-Roman, also sehr stark bebildert. Und das ist genau das, was viele Kinder zum Lesen bringt. Ich bekomme viele Rückmeldungen von Kindern, aber auch hauptsächlich von Eltern, von Müttern, die mir schreiben, oh danke, mein Kind hat nie gelesen. Mein Kind hat Schwierigkeiten mit dem Lesen. Es hat vielleicht sogar eine Lese-Rechtschreibschwäche. Und diese Bücher können Kinder durchaus zum Lesen bringen. Das ist natürlich kein Allheilmittel, das passt auf einige Kinder. Natürlich auch wieder hauptsächlich auf Mädchen, weil die Protagonistin ein Mädchen ist. Es funktioniert allerdings auch für Jungs, was ich auf jeder Lesung merke. Aber das Lesen lernen hauptsächlich Mädchen durch Lotta.
Das heißt, auch wieder überspitzt gesagt, man braucht nur die richtigen Bücher.
Nein, nicht nur. Das würde ich nicht sagen. Die richtigen Bücher sind natürlich eine Voraussetzung. Aber die Bücher müssen natürlich erstmal zum Kind kommen. Und wir reden ja hier von Nichtlesern, auch von Kindern, die teilweise nicht lesen können, aber auch Kinder, die eigentlich niemals gelesen haben oder denen auch als Kind schon, als kleine Kinder niemals vorgelesen worden ist. Die müssen ja erstmal überhaupt den Weg zu Büchern finden, beziehungsweise wenn sie nicht den Weg zu Büchern finden, dann müssen die Bücher den Weg zu diesen Kindern finden. Und darum geht es ja. Wie machen wir das, wir alle, die wir hier sitzen? Wie bringen wir die richtigen Bücher zu den entsprechenden Kindern?
Deswegen gleich die Frage an Frau Schleser von der Buchhandlung Buchsegler. Da habe ich ein schönes Zitat rausgesucht. Moment, wo habe ich das? Ein Magazin in Berlin hat geschrieben, sie bringen den Kindern zu der Fantasie oder so ähnlich. Ne? Was hatte ich gerade eben gesagt?
Ja, so ähnlich, glaube ich.
Ja, ich müsste das mal rauslesen. Wie machen Sie das denn?
Also ich bin, glaube ich, sehr verliebt in Bilderbuch. Also in das, sowohl nur das Bild als auch natürlich die erzählende Geschichte dazu. Das heißt, meine Leseförderung beginnt mit den ganz Kleinen. Und ich lebe und meine Buchhandlung ist in einem Bezirk, da gibt es ganz viele Kinder und ganz viele Kitas, mit denen wir ganz eng beieinander oder miteinander arbeiten. Das heißt, die kommen vor Ladenöffnung und ich habe eine Stunde für sie Zeit und die ganz Kurzen lernen einfach nur die Wege im Kiez kennen und ich bin Ziel. Und dann gibt es eine Geschichte und da beginnt eben das Lesen, Lernen, wie gehe ich mit dem Buch um, was ist ein Buch? Und das hat eben mehr als nur Seiten und zwei harte Deckel dazu. Und das ist für mich Buch ans Kind bringen, sozusagen. Und dann stiefeln sie wieder los und dann werde ich dann auch schon mal auf der Straße angesprochen. Und das war, also das hat etwas, einen Wiedererkennungswert. Und Buch ist dann auch gleich Frau Schleser irgendwie. Ja.
Da steckt das Wort Leser mit drin. Meine Güte. Ich habe die Frage an Sie gerichtet deswegen, weil wie Frau Panther-Müller eben aufgehört mit den Worten oder versucht hat zu erklären, wie das ist mit diesen sogenannten richtigen Büchern. Jetzt haben Sie gesagt, Sie machen das einmal auf die freiwillige Art, dass die Kinder das also selbst entdecken bei Ihnen, aber gleichzeitig vielleicht auch jetzt meine Frage, was ist mit der Zwangsart, nämlich Thema Pflichtlektüre, was ja auch ganz oft angesprochen wird. Die Pflichtlektüre, die gibt es ja nun mal, aber wie sieht es denn da aus mit der Vielfalt?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wie der Lehrer Zeit und Lust und Muße hat. Und es gibt ja die schöne Aktion Lesen macht Schule und das mache ich auch in der Buchhandlung und ich bin immer wieder erstaunt, wenn da 40 Grundschullehrer kommen und sich von mir 15 Titel vorstellen lassen, was man lesen kann, was aktuell auf dem Markt sich anbietet. Und ich würde mir wünschen, dass sie sich die Zeit nehmen und die Kinder auswählen lassen von vielleicht 3 Vorgaben. Also ich weiß um die Mehrarbeit, das ist mir schon klar und ich weiß, was es bedeutet, aber es wäre mein Wunsch, dass die Lehrer sagen, okay, das und das und das stelle ich euch vor und die Schüler dürfen was daraus wählen und wir schaffen das über einen längeren Zeitraum, das gemeinsam zu lesen und euch gegenseitig das vorzustellen oder wie, also das wäre mein Wunsch, das wäre für mich echt eine Öffnung.
Frau Pantermüller, wäre das ein gangbarer Weg? Also jetzt, ich spreche Sie jetzt an wegen Ihres Hintergrunds als Deutschlehrerin.
Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass die Schulen sich auch mit den örtlichen Buchhandlungen, Bibliotheken, Büchereien zusammentun, dass das da so ein bisschen gemeinsam gearbeitet wird. Und ich denke, ja, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, wenn sich die Lehrer eben an Buchhändlerinnen wenden, vor allen Dingen, wenn sie wissen, da passiert was in der Buchhandlung. Es hat ja leider nicht jeder eine Frau Schleser zur Hand, nicht jeder Schüler und auch nicht jeder Lehrer. Aber ich denke, es ist wichtig, diese Zusammenarbeit einfach, dass viele Lehrer können das einfach nicht leisten, müssen es aber schon irgendwie leisten. Und wenn das wirklich etwas bringen soll, wenn es einen Erfolg bringen soll, wenn es die Kinder zum Lesen führen soll und ihnen die Freude und den Spaß an Büchern und das Eintauchen in Geschichten ermöglichen soll, dann ist es schon wichtig, dass auch Bücher da sind.
Mhm. Ja, Frau Mikota.
Also ich finde die Zusammenarbeit auch ganz wichtig und ich beobachte auch, wie fruchtbar das ist, mit Stadtbibliotheken, Schulen, dann auch von Uni-Seite zu arbeiten. Aber ich weiß, Lehrer haben auch verdammt viel Arbeit und sie bekommen so viele Probleme mittlerweile aufgeladen, dass sie auch keine Zeit haben, die Bücher zu erarbeiten, zu lesen. Und das finde ich halt das Schwierige daran. Also ich würde mir wünschen, Lehrer hätten auch mehr Zeit, die Klassen wären vielleicht auch kleiner. Man würde anders reagieren und dann, glaube ich, würde das auch besser funktionieren. Aber ich versuche auch immer, die Lehrer so ein Stück weit in Schutz zu nehmen, weil ich weiß, wie viel Arbeit sie auch haben. Also vor allem auch, wenn sie dann in weiterführenden Schulen sind. Der Druck von den Eltern und von den... Also es ist nicht einfach.
Also bei mir war es jetzt auch ganz überraschend. Wir kennen das bei den Jungs, die wir haben, die sind 13 und 14 Jahre alt bei uns zu Hause, dass es da immer eine Pflichtlektüre gibt. Und diesmal kamen sie jetzt, letzte Woche irgendwann, kamen sie tatsächlich nach Hause. Und ich war ganz überrascht, weil... Ich darf immer netterweise an der Fachkonferenz Deutsch teilnehmen und habe da erlebt, wie die Lehrer leidenschaftlich darüber diskutieren, welche Pflichtlektüre sollen wir denn anschaffen. Und die konnten sich nicht richtig entscheiden. Und jetzt, ich habe gedacht, das läuft jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass dann eben vielleicht 2 da sind. Nein, es gab tatsächlich 4 zur Auswahl und die konnten sich alle wirklich komplett frei entscheiden. Das läuft jetzt wohl irgendwie parallel. Also ich bin ganz überrascht. Herr Schlüter, Andreas, du hattest auch noch eine Idee.
Ja. Also was ja neu ist, weil erwähnt wurde, sozusagen mit Harry Potter kam ja sozusagen so eine neue Zeit. Also was dort neu aufkam, was das früher nicht gegeben hat, dass zumindest teilweise oder streckenweise Bücher bei Kindern und Jugendlichen behandelt werden wie Popstars. So, also das wäre ja zu meiner Kindheit undenkbar gewesen, dass irgendwie Massen von Kindern um Mitternacht vor einer Buchhandlung sitzen und darauf warten, dass das aufmacht, damit man den nächsten Band kriegt. So, und so ähnliches starke habe, so, das war, hatten wir ein bisschen bei den wilden Fußballkerlen, das hatten wir ein bisschen bei Gregs Tagebuch, da habe ich gesehen, als der Jeff Kinney auf der Frankfurter Buchmesse war, da war eine Schlange zum Signieren von Kindern und Jugendlichen, das habe ich noch nie gesehen. Also das war, also denkt man irgendwie, Michael Jackson war da oder sowas. So, und da ist ja die Frage, was ist das für ein Mechanismus und wie kann man die nutzen? Also wie kann man, weil ich sehe das immer, also die ganzen Einzelaktionen finde ich alle gut, aber die Frage ist immer, wie wir das gesellschaftlich schaffen, dass das Buch cool ist, dass das in aller Munde ist und so weiter. So, und jetzt habe ich zufälligerweise letzte Woche eine Zahl gelesen, im Börsenblatt stand das, glaube ich, McDonald's hat seit 6 Jahren diese Aktion, bei diesem Happy Meal, da kann man sich jetzt aussuchen, kriegt man da ein Spielzeug zu oder ein Buch zu?
Tatsächlich dann nur Bücher.
Oder nur Bücher. Ja, auf jeden Fall ist das so, dass da war irgendwie eine Zahl, konnte ich gar nicht glauben, dass ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 40 Millionen Bücher verschenkt wurden mit diesem Happy Meal und 70% der Kinder in Deutschland haben ein McDonald's-Buch, also haben ein Buch über McDonald's irgendwie bekommen. So, und da ist die Frage, das klingt gewaltig, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal sagen würde, von Staatsseite aus, um das mal mit ins Spiel zu bringen, was wäre denn, wenn man das zur Pflicht macht, dass sagt, jedes Kind das eingeschult wird und eine Schultüte bekommt, kriegt vom Staat geschenkt ein Buch da drin. So, wird eingekauft dezentral, dann ist das also über die entsprechende Schule bei der örtlichen Buchhandlung, die kriegen den Etat dafür, dass die da so und so viele Bücher einkaufen können, dann kriegt jedes Kind in die Schultüte ein Buch. Dann gehört das einfach dazu. Ich komme in die Schule, ich bin ganz stolz, was ganz toll ist, und was habe ich hier neben irgendwelchen Süßigkeiten? Ein Buch. So, dann ist es schon mal irgendwie vielleicht nicht so uncool, irgendwie ein Buch zu haben. Und so müssen wir uns, glaube ich, viele Aktionen überlegen und wie man das gesellschaftlich, ist das einfach selbstverständlich. Das Buch gehört einfach zum Leben. Und das müssen wir, glaube ich, gesellschaftlich erreichen. Und da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt.
Bevor ich die Frau Heller jetzt gleich frage, wie man das vielleicht umsetzen kann, noch ein zweites Beispiel. Es gibt in Skandinavien die Aktion, dass der Staat tatsächlich von jedem Kinderbuch, was auf den Markt kommt, die ersten 1.000 aufkauft und Bibliotheken und Schulen zur Verfügung stellt, damit es dort einfach schon mal da ist. Und ja, ich wollte Sie einfach fragen, gibt es da Möglichkeiten, politisch irgendwie einzuwirken?
Also Ihren Vorschlag finde ich tatsächlich wesentlich interessanter. Ich glaube allerdings nicht, dass jedem Kind ein Buch zu schenken zum Erfolg führt, weil nur es zu haben ändert noch nichts an diesem Überangebot, was die Kinder momentan haben. Also, dass ich jetzt, wenn ich nichts habe, nichts an Spielzeug, dann ist das Buch auch das, mit dem ich mich beschäftige. Aber in Konkurrenz, wie wir sie heute haben, mit YouTube, mit allen möglichen Medien, die sie so haben, auch Netflix, Kinderkanal, da landet das Buch dann am Ende auch bloß in der Ecke. Also, ich frage mich halt, gibt es
die Chance, in einem geschenkten Buch zu lesen, ist größer als in einer Schublade?
Würden Sie mich vielleicht ausreden lassen, danke. Gibt es zu der Statistik, die Sie gesagt haben von McDonald's, auch eine, die gesagt haben, wie viele von den Kindern, die das Buch am Ende hatten, es auch wirklich gelesen haben? Weil es nur zu verschenken, bringt uns ja nichts. Wir wollen sie ja dazu motivieren, dass sie Lesen toll finden und nicht einfach nur, dass das Buch zu Hause rumsteht.
Ich grätsch ganz kurz rein, weil da kam gerade ein Ja. Stimmt das? Ich komme mal eben. Moment.
Nicht täuscht, dann habe ich gelesen, ja, es gab diesen Gegencheck. Hallo, liebe Mütter und Väter von diesen McDonald-Kindern, haben Sie verfolgt, was diese Kinder mit diesen paar Seiten machen? Ja, liebe Interviewerin, wer auch immer das war, abgedruckt, wie gesagt, im Börsenblatt, ja, eine, ich würde mal sagen, große Mehrheit, weit über 50, ich meine die Zahl 70 im Kopf zu haben, da stammt die nämlich her, hat dieses Buch in die Hand genommen, geblättert und gelesen.
Okay, in dem Fall ist das eine schöne Quote. Aber ich weiß nicht, also ich habe mich mit verschenkten Büchern jetzt auch vorher nicht beschäftigt, müsste man sich wirklich mal angucken, ob man den Erfolg wiederholen kann dann. Aber auf jeden Fall die Stärkung der Schulbibliotheken finde ich sehr interessant in der Hinsicht. Ist auch eine Sache, die ich für sehr wichtig halte, diese Leseräume zu schaffen, weil ich tatsächlich denke, dass dieses Angebot mit den Ganztagsangeboten an den Schulen doch gar nicht in Konkurrenz zum Lesen stehen muss. Ja? Also das müssen ja nicht den ganzen Tag Aktivitäten sein wie Sport und Musikschule, sondern das kann ja auch einfach mal ein paar Stunden sein, wo man einen Raum hat, wo es ruhig ist, wo man ein Buch zur Hand nimmt und diese Räume für Kinder auch in der Schule schafft und es interessant macht. Also ich weiß auch aus meiner Schulzeit, wenn wir zwischendurch Freistunden hatten, sind wir nicht alle auf dem Hof gegangen und haben da rumgebolzt, sondern es gab auch immer eine Gruppe, die ist in die Schulbibliothek gegangen, haben sich dort einen Sitzsack fallen lassen und ein Buch zur Hand genommen und einfach die Freizeit auch ein bisschen genutzt und die Zeit damit überbrückt. Und das machen halt vor allen Dingen die Kinder, die das für sich als Mehrwert auch empfinden und sagen, ich lese gern.
Das heißt aber, diesen Bereich oder diese Lösung sollte man ja dann einfach auch ein bisschen mehr stärken. Also die ILU-Studie hat ja auch gezeigt, dass gerade sehr leseschwache Kinder immer weniger Bibliotheken nutzen. Stichwort Bibliotheken, aber eben auch Schulbibliotheken. Gibt es da jetzt in Leipzig, gibt es da vielleicht auch öffentliche Gelder für die Ausstattung?
Also vor allen Dingen, also wir haben als Stadt Leipzig in den letzten Jahren sehr viel Gelder in die öffentlichen Bibliotheken, also in die Stadtbibliothek und die Teilbibliotheken, die Standorte in den Stadtteilen gesteckt. Und die machen das mittlerweile so, die haben einmal in der Woche in fast jeder Stadtteilbibliothek auch einen Vorlesetag für unterschiedliche Altersspanne dann natürlich. Die sind alle sehr gut besucht. Also man entlastet damit natürlich auch die Lehrer und es ist nicht nur dieser eine deutschlandweite Vorlesetag, der auch im November war, da war ich auch selbst in meiner alten Schule in der 5. Klasse. Aber das wäre dann halt einmal im Jahr. Das bringt natürlich nicht so einen Rieseneffekt. Das ist schön, um darauf aufmerksam zu machen. Und das zeigt vielleicht auch den wenigen in der Klasse, die da waren und gesagt haben, ich mag lesen nicht, wie viele ihre Mitschüler das eigentlich richtig cool finden und sie vielleicht dann doch mal zu einem Buch greifen. Aber gerade auch die Angebote, die Kooperation der Stadtteilbibliotheken mit den Schulen, gerade wenn die Schulbibliotheken nicht so gut gesichert sind, wie wir uns das eigentlich wünschen, wo wir eigentlich noch ein bisschen aufstocken müssen, auch als Politik. Das hilft sehr viel, das hilft den Lehrern viel, wenn die Bibliothekare da mit Angeboten da sind und sagen, hier, da kann man uns besuchen, da haben wir das und das Angebot, da kommt vielleicht auch der Autor in die Bibliothek und wir haben so und so viele Plätze und kommt doch einfach vorbei. Und da gibt es halt auch auf den Flyern, die liegen in allen Bürgerämtern in Leipzig aus, für die Eltern, dass man halt weiß, was in seiner Stadt, in der Nähe, im Stadtteil auch für Angebote sind.
Ja, das ist auch ein Stichwort, dass man vielleicht auch mal darüber nachdenkt, vielleicht auch Lesungen zu fördern, Lesungen von Autoren. Denn natürlich geht es darum, da ein Produkt zu verkaufen, aber es ist eben kein Waschmittel, was da verkauft wird, sondern wirklich ein Kulturgut. Sie haben auch gerade gezuckt, Frau Hoffmann.
Ja, weil ich denke, dass wir hier als Buchhändler, Händlerinnen, Autoren, Autorinnen, Verlage das gar nicht ganz alleine stemmen können, weil es hat eine große gesellschaftliche Bedeutung. Und das müssen wir uns einfach bewusst machen. Bildung fängt mit der Lesekompetenz an. Und wenn wir heute hören, dass Lehrstellen nicht besetzt werden können, weil die Ausbildungsbetriebe sagen, die Rechen- und Lese- oder Schreibkompetenz der Bewerber ist so schlecht, dass sie einfach für bestimmte Ausbildungsberufe nicht geeignet sind. Dann müssen wir uns fragen, warum kriegen wir jedes kleine Kind im Bilderbuch und im Erstleser noch ans Buch ran? Weil, wie gesagt, die Welt ist voller Geschichten, die wollen erzählt werden und die werden gehört und Kinder lieben das und verlieren sie dann, je älter sie werden. Und da begleiten wir sie nicht. Und ja gut, aber jeder macht sein eigenes Ding.
Es gibt ja Initiativen von Verlagen, Entschuldigung, genau. Wo auch man versucht, digitale Medien auch mit einzubinden.
Genau.
Stichwort Lese-Apps, genau. Die wirklich pädagogisch sehr hochwertig gemacht sind.
Das stimmt, die Verlage machen das, die Autoren, die Buchhandlung, alle machen was, aber die gesellschaftliche Bedeutung darüber hinaus, die muss man sich einfach bewusst machen. Ich glaube tatsächlich, dass die Politik hier ganz anders Geld nochmal in die Hand nehmen muss und wirklich dafür sorgen muss, dass die Kinder lesen, egal am Ende auf was, aber es kann nicht sein, dass sie am Ende nicht richtig lesen und schreiben können. Das fängt zu Hause an. Und wenn das zu Hause nicht vorgelebt wird, dann muss das in der Schule anders passieren. Wenn wir Ganztagsschulen haben, muss da viel stärker nachmittags gelesen werden, dann muss das gefördert werden, dann müssen Autoren eingeladen werden. Das muss viel, viel breiter passieren. Und da können sich Autoren zusammentun. Es gibt so viele Beispiele, die da Gutes machen. Aber wenn da nicht mehr öffentlich das gefördert wird, dann haben wir in 15, 20 Jahren noch mehr Probleme. Wir sehen sie jetzt und wir müssen da einfach was machen.
Frau Mikota hat sich schon gemeldet. Vielleicht eine kurze Antwort, Frau Heller?
Ja, ich denke nicht nur in den Schulen, auch in den Kitas sollte man eigentlich schon anfangen damit. Also das ist ja nicht nur eine Sache der Schulen, sondern auch der Kindertagesstätten und der Vorschulen. Und eine andere Sache, an die ich gerne ran würde politisch, sind die Lehrpläne. Weil es sollte einfach kompetenzorientiert sein und nicht unbedingt nur, welche Bücher sollen wann gelesen werden. Weil das ist im Grunde nebensächlich. Wichtig ist, dass, wie Sie das vorhin sagten, dass die Kinder das Lesen lernen und für sich entdecken und auch wenn sie es im Teenie-Alter vielleicht dann mal eine Weile lassen, weil es uncool ist, dass es später wieder dazukommt und dieses kompetenzorientierte Vermitteln dieses Kulturguts, das finde ich so extrem wichtig und ich denke, das sollte mehr Beachtung auch bei der Gestaltung der Lehrpläne in den jeweiligen Bundesländern finden.
Also das findet es schon, also wir denken ja nur noch in Kompetenzen, merke ich immer mehr, aber ich wollte noch was zu der Ausrichtung der Bibliotheken sagen. Also es nützt nichts, wenn die Bibliothek voller Bücher ist, weil wir eben bei den Kindern ganz viele Kinder haben, die überhaupt nicht Bücher kennen, die kommen aus Elternhäusern, die sind sehr buchfern. Die Eltern können zum Teil auch Deutsch-Muttersprachler nicht gut lesen. Das heißt, sie müssen wirklich peu à peu an das Buch herangeführt werden. Das wird in den Kitas nicht immer gemacht, das wird auch in den Kindertreffs nicht immer gemacht. Das heißt, sie müssen jemanden haben, der vielleicht vorliest, der nach den Interessen der Kinder fragt. Und Kinder können auch oftmals gar keine Interessen formulieren, weil sie die vielleicht möglicherweise aus ihren Computerspielen kennen, aber sie überhaupt keine Vorstellung davon haben, was Literatur hat. Und ich glaube, da bräuchten wir viel mehr Geld. Also auch Literaturpädagoginnen in die Schulen zu haben. Die, also da in den USA gibt es das Schulfach vertiefendes Lesen, also Deep Reading beispielsweise, weil man eben gemerkt hat, wie wichtig das ist. Und da würde ich auch, also es nützt nicht, wenn eine Bibliothek wunderbar voll ist, weil die Kinder haben, also finden die Bücher auch. Das merke ich immer in den Projekten, die ich mit den Kindern mache.
Also mit Ausstattung meinte ich nicht die Bücherausstattung, sondern komplett die Schulbibliothek als Ganzes. Wenn man in der Politik drüber spricht, dann ist es halt die finanzielle Ausstattung, die auch diese Personalstellen eben für Schulbibliothekarinnen, die dann kleine Veranstaltungen machen, kleine Lesungen, um die Kinder ranzuholen. Also das war damit gemeint, nicht einfach nur, dass wir die Bücher in die Regale stellen und dann sagen, hier, da ist von dann bis dann offen.
Es klingt jetzt auch auf den ersten Blick auch erstmal so teuer. Also ich nehme das mal vorweg, vielleicht kann der Herr Schlüter dann gleich damit anschließen. Der Bundeskongress hat mal eine Rechnung aufgestellt, das ist ja nochmal ein anderes Thema, nämlich, dass immer mehr Buchhandlungen schließen müssen. Und im Laufe der letzten 20 Jahre ist die Hälfte der Buchhandlungen hat geschlossen. Und wenn wir jetzt von den 3600 Buchhandlungen ausgehen, die wir jetzt zurzeit haben, ich werfe jetzt einfach mal was in den Ring. Wie wäre es denn mal mit einem Mietzuschuss von 1000 Euro im Monat? Da reden wir von 36 Millionen Euro jährlich im gesamten Haushalt. Sind doch eigentlich Peanuts, oder?
Ja, ich glaube, da fragen Sie auch jemanden von der falschen Partei.
Das ist entwaffnet ehrlich. Ich weiß nicht, ob Sie
da vielleicht überhaupt jemanden finden würden, der das gut findet, aber da können wir überhaupt nicht mehr aufhören, ne? Sondern sind wir bei Handwerkern oder wo auch immer. Ich denke, wir müssen prinzipiell was in der Attraktivität ändern und auch in diesen Kooperationen. Und gerade das macht ja die kleinen Buchhandlungen auch aus, oder? Also das macht, also klar können die großen Ketten können mit anderen Sachen punkten, aber gerade die kleinen, vor Ort verankerten Buchhandlungen wie Ihre, die haben ja ganz andere Angebote, Ortskenntnis diesen Charme wieder rauszuarbeiten, ich glaube, das ist wichtig. Und da sind kommunale Projekte, denke ich, viel hilfreicher, einfach zu sagen, kleines Netzwerk, wir schauen mal, wie wir die Leute unterstützen können und vielleicht ein Projekt auflegen und das finanzieren, um diese Veranstaltungen zu bewerben, die schon da sind, weil es sind ganz viele Projekte, nur teilweise nicht bekannt. Und ich würde lieber die gute Arbeit unterstützen, als pauschal einen Mietzuschuss zu zahlen.
Jetzt muss ich Herrn Schlüter wieder um Geduld bitten, Stichwort Projekte, nicht bekannt. Wenn Sie mehr wissen wollen zu den Projekten im Hintergrund, was es sonst noch alles gibt, wenn Sie vielleicht auch die Zusammenfassung dieser Diskussion auch später nochmal nachverfolgen wollen, Sie können sich hier gleich in eine Liste eintragen und dann bekommen Sie ein Handout zugeschickt, wenn Sie das möchten. Das schon mal als Hinweis. Andreas Schlüter.
Also ich glaube, wir müssen uns bewusst machen oder begreifen, was gesellschaftspolitische Verantwortung heißt. Also wir müssen uns als Gesellschaft und damit natürlich auch als Politiker fragen, was ist uns die Kultur wert? Was sind uns die Kulturschaffenden und so weiter wert? Und das ist eben nicht egal, ob ich eine Buchhandlung unterstütze oder einen Handwerker. Also nur mal ein Beispiel so aus der Hüfte geschossen, was für den Staat kostenneutral wäre. Man könnte aber sozusagen als politische Direktive oder als gesellschaftliche Direktive ausgeben und sagen, wir machen das, wir organisieren das mal so, dass wir sagen, es muss normal werden in unserem Land. Also ich hatte von dieser Schultüte gesprochen, dass wir einfach mal sagen, wir organisieren, dass jeder Schulabgänger sozusagen als Dank dafür, dass er die Bildung erfahren hat, jedem Schulanfänger sozusagen zur Begrüßung ein Buch schenkt.
Wie eine Patenschaft.
Sozusagen. Wie eine Patenschaft, sage ich, gehe jetzt von der Schule, ich habe die Ausbildung beendet, du kommst neu, alles Gute, ich schenke dir ein Buch. So, von seinem Geld, 7 Euro, 8 Euro oder irgendwie sowas. Und da geht es nicht darum, sozusagen, dass ich flächendeckend Bücher verschenke, sondern es geht um das gesellschaftliche Symbol und die gesellschaftliche Wertigkeit. Und über solche Dinge müssen wir eben mehr nachdenken. Und da wäre es eben auch bei dieser einzelnen Buchhandlung natürlich, ich sage jetzt mal 1000 Euro Mietzuschuss für den kleinen Inhaber geführte Buchhandlung wäre Gold wert im wahrsten Sinne des Wortes, aber es wäre mehr als diese 36 Millionen wäre das das politische Signal, das Symbol, das ist uns die Kultur wert und wir fördern die Buchhandlung und nicht den Metzger nebenan, tut uns leid, lieber Metzger, aber wir fördern die Buchhandlung, weil das gesellschaftlich total wichtig ist, das ist uns die Kultur wert.
Frau Schleser, würde Ihnen die 1000 Euro, würden die Ihnen helfen?
Ich glaube, darum geht es jetzt hier gerade gar nicht.
was ich nur sagen wollte, es gibt ja von einem Verlag die sogenannte Lesetüte, die wir gemeinsam mit den Verlagen auch finanzieren. Das heißt, ich kaufe das Buch und da gibt es eine Tüte, das wird vorher in die zweiten oder dritten Klassen gegeben, die werden gestaltet und das bekommen dann die Schulanfänger. Also es gibt diese Idee schon. Genau, aber das tragen sozusagen Verlage und die Buchhändler. Ne? Also das ist eine Sache, die wir machen. Ja, aber ich weiß immer nicht genau, also ja, ich gebe Ihnen recht, dass wir vielleicht Politik wesentlich stärker in die Pflicht nehmen sollten, das stimmt, aber ich bin natürlich auch so, dass ich denke, die Erwachsenen, wir als Eltern, müssen auch ein Stück weit Vorbildrolle einnehmen und uns der Verantwortung darüber bewusst sein, was Lesen ausmacht, was es vielleicht bei uns getan hat. Und Lesen bedeutet für mich auch, vielleicht auf einem iPad zu lesen. Auch das ist Lesen, wenn es kein klassisches Printbuch mehr ist, sozusagen. Ja, also, ja.
Frau Hoffmann, Sie möchten noch ein Wort sagen, habe ich das Gefühl, weil das wäre dann die letzte Antwort.
Die soll aber jetzt nicht so negativ sein. Einmal, ich wusste gar nicht, Andreas, dass du Vegetarier bist, weil du den Metzger nicht fördern willst. Aber da können wir mal anders drüber sprechen. Und das andere, das ist jetzt ein bisschen, das ja, die 1.000 Euro für die Buchhandlung sind ja ganz schön. Aber was nutzt es, wenn rechts und links die Läden auch leer sind? Also wir haben ja auch ein Frequenzproblem in den Innenstädten. Also wir haben ja ganz andere Probleme in den Orten und wir haben das veränderte Kaufverhalten und so, da schließen ganz viele Sachen, greifen da ineinander, über die man sich Gedanken machen muss und das Lesen ist ein Teil davon und nochmal zurück, ich glaube, dass wir da ganz klein angefangen von der Pappe und dem Bilderbuch viel, viel größere Anstrengungen unternehmen müssen, uns organisieren müssen, aber auch die Politik brauchen, damit die Innenstädte attraktiver bleiben. Das sind viele Dinge, damit wir die Kinder und Jugendlichen nicht verlieren. Und am Ende ist es ja schon so, dass man ja sagt, es ist egal, was sie lesen und wo, Hauptsache sie lesen. Hauptsache sie können lesen. Wir brauchen auch irgendwann gar nicht mehr über die Qualität reden und das muss keine Literatur sein oder so. Wichtig ist wirklich, die Kinder und Jugendlichen, den Menschen am Lesen zu halten, weil das sind die wichtigen Geschichten.
Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen über der Zeit, aber wir hatten ja gesagt, wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen. Haben Sie denn Fragen, zufälligerweise, oder auch Ideen vielleicht, die wir noch gar nicht angesprochen haben?
Also ich habe keine Fragen, nur einmal Bibliotheken, das wollte ich noch sagen, was zu geben. Denke ich, bringt gar nichts. Ich beobachte bei uns bei vielen, wo zu Hause keine Lesekultur gepflegt wird, dass die sich gar nicht trauen, in eine Buchhandlung zu kommen, in eine Bibliothek zu kommen. Die gehen in irgendein Kaufhaus, wo sie irgendein Xenos-Verlag, irgend so was Billiges kaufen. Und was wir beobachten, Projekte, Lesetaler, Bücherturm und. Da gehört natürlich viel Engagement seitens der Lehrer zu und auch der Bibliotheksmitarbeiter. Also das, denke ich, das ist der richtige Weg. Nicht einfach ein Buch in der Hand zu drücken, sondern Aktion. Aber die bedürfen eines großen Engagements.
Möchte jemand darauf antworten?
Also ich würde auch sagen, also mir geht es auch tatsächlich um so eine nachhaltige Lesekultur, die wir in den Schulen brauchen. Ab der Grundschule, dass das eben nicht nur auf Eventkultur ist, wir neigen dazu, Events zu machen, sondern dass es einfach regelmäßig stattfindet. Und auch die Lehrer müssen zum Teil begleitet werden. Und es ist ein großes Feld.
Frau Pantermüller.
Ja, also ich denke, es ist einfach auch wichtig, dass es früh anfängt und dass es eben alle Kinder erreicht. Auf jeden Fall. Also eigentlich müsste es schon anfangen, bevor die Kinder zur Schule kommen. Dann, wenn sie erstmal anfangen zu lesen in der Schule und sie haben vorher keine Erfahrung mit Büchern gemacht, wie toll Bücher sind, wie schön es ist, in andere Welten abzutauchen, dann ist Bücher nur ein anstrengendes, mühseliges Schulfach. Also es muss wirklich früh anfangen und wie gesagt, es muss alle Kinder erreichen und nicht nur die ohnehin in Büchereien und Buchhandlungen gehen.
Also ich würde das jetzt einfach nur nochmal bestärken, weil mir ist jetzt auch gerade aufgefallen, dass wir viel zu wenig über die Eltern gesprochen haben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es ja auch mal dieses Ergebnis der Stiftung Lesen, dass Jungs tatsächlich teilweise auch so wenig lesen, weil auch die Väter einfach so wenig lesen. Und ich weiß, ich habe jetzt keinen Lösungsvorschlag, wie man an die Eltern rankommt, aber darüber müsste man auch reden. Wie kann man die Eltern erreichen, damit die das dann an die Kinder weitergeben können?
Aber genau das meinte ich ja, weil es gibt natürlich, also wir müssen ja nicht so tun, als würde es nichts geben. Es gibt tausende von kleinen und großen, tollen Leseförderaktionen in den Bibliotheken. Die machen Sommerferienprogramme. In manchen kleinen Städten ist die Bibliothek das Ferienzentrum für die Kinder, die nicht verreisen, weil da so viel läuft. In den Schulen läuft ganz viel. Wir ganzen Kinderbuchautoren, wir sind auch permanent unterwegs auf Lesungen. Also jeder Kinderbuchautor macht mal eben so locker 80, 100, 120 Lesungen pro Jahr. Und das macht, also die meisten machen das. Aber auf der anderen Seite ist auch jede dritte Anfrage von irgendeiner Schule, können Sie es ein bisschen preiswerter machen? Wir würden gerne Lesungen machen, aber wir haben nicht so viel Geld und wir würden gerne. Und vielleicht zahlt das noch der Förderverein, aber vielleicht auch nicht. Wir müssen mal nachfragen und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viel. Ganz, ganz toll, das kann man noch ausbauen, aber ich halte es eben für falsch, das alles aufzuzählen und dann zu sagen, und damit haben wir unsere gesellschaftliche Verantwortung getan, also damit meine ich die Politik, sondern das muss man eben unterfüttern und da muss man eben da oben was draufsetzen und sagen, so, was können wir denn, sich nicht darauf verlassen, dass all die fleißigen Leseförderer vor Ort das schon machen und dann sagen wir, unser Land ist ja toll, sondern man muss sich eben überlegen, wie man gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch das sozusagen anheizt, befeuert, fördert, entsprechend finanziert und dann eben auch kulturell und gesellschaftlich dafür sorgt, dass Lesen wichtig ist und gut ist und darüber auch an die Eltern rankommt. Ich kann ja nicht von Tür zu Tür gehen und die Eltern befehligen, dass sie jetzt mal ein Buch lesen, sondern da muss ich ein gesellschaftliches Klima des Lesens schaffen und das ist mit Aufgabe der Politik.
Frau Heller hat jetzt sozusagen die letzte Beantwortung. Wenn Sie noch Fragen haben, wir stehen hier allesamt noch ein paar Minuten. Wir haben das mit der Messe abgesprochen, so bis 17:50 dürfen wir noch, weil sonst kommt die Security. Das heißt, Sie dürfen alle heute, auch wenn Sie hier noch Fragen haben, noch etwas später hier raus. Frau Heller, haben Sie noch eine Idee dazu?
Ja, also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Das ist eine persönliche Erfahrung vom November, vom Vorlesetag. Da habe ich in der Klasse, wo ich vorgelesen habe, auch rumgefragt. Und da waren halt auch zwei Jungs dabei, die gesagt haben, lesen mag ich nicht. Und also das ist halt so eine Sache. Kein Kind, was liest, sagt, dass es diese Tätigkeit nicht mag. Also man mag vielleicht putzen nicht, aber lesen, ein Kind, das liest, nimmt Lesen nicht als Tätigkeit wahr, sondern es nimmt das Buch wahr und ob die Geschichte spannend ist oder nicht. Aber nicht, also nicht das Lesen als anstrengende Tätigkeit. Das ist halt für die schwierig, wo halt Leseschwierigkeiten vorliegen oder wo eben gerade bei den Jungs dann die Vorbilder fehlen und gerade auch die Väter. Und da komme ich gleich zum Zweiten. Wie kommen wir vielleicht auch politisch an die ran? Wenn wir mal uns anschauen, wo diese 7 Millionen funktionelle Analphabeten in Deutschland herkommen, dann haben Kinder aus bildungsfernen Schichten einfach ein viel höheres das Risiko, funktionellen Analphabetismus zu bekommen, also das Lesen praktisch wieder zu verlernen oder einfach so schlecht im Alltag lesen zu können, dass wir das darunter verstehen. Und dann sage ich halt, ja, das muss rein auch in die Familienberatung. Ne? Also die sozial Schwachen gehen, dem wird gibt es viele Angebote von Jugendämtern, aber man muss halt auch gerade in diesen Schichten in der Familienberatung immer wieder Wert drauf legen, bringen Sie Ihren Kindern Lesen bei, lesen Sie vor, auch wenn es anstrengend ist. Ja, und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, dass in die Beratung, die wir natürlich als Politik auch mit Fördermitteln versehen, reinzunehmen als zwingenden Punkt.
Also ich muss jetzt doch was zu den Eltern sagen aus den bildungsfernen Familien, weil ich ganz viele Projekte in Siegen mit Kindern aus sozialen Brennpunkten mache. Also mit den Eltern, also die Eltern wissen, wie wichtig Bildung ist. Also ich kriege das ganz oft die Rückmeldung, dass die Eltern schon auch interessiert sind, dass die Kinder eine gute Ausbildung, aber die Eltern können den Kindern schlicht und einfach nicht vorlesen. Also es können, also ich kann denen oft ein Buch, ich weiß, eine Bekannte von mir hat den Eltern Texte gegeben, aber die Eltern können schlicht und einfach nicht gut vorlesen oder überhaupt nicht. Und das ist eben, also ich kann, das finde ich immer so schwierig, also da sehe ich tatsächlich die Schule, die Sozialpädagogen viel stärker in der Pflicht als die Eltern, weil es einfach nicht möglich ist.
Und trotzdem, Entschuldigung, wenn ich da reingehen muss, wir müssen nämlich Schluss machen, trotzdem der Hinweis Hinweis nochmal auf das Stichwort, was die Frau Heller gerade genannt hat, Vorlesetag. So als schönen Abschluss zumindest. Wenn Sie noch nichts vorhaben am 16.11., dann lesen Sie bitte Kindern vor. Gehen Sie auf die Seite vorlesetag.de, melden Sie sich an. Sprechen Sie vorher mit der Grundschule bei Ihnen in der Nähe oder im Kindergarten oder wo auch immer. Man kann auch mit dem Kinobetreiber sprechen, kleines Kino in der Nähe, und fragen, ob man da vielleicht mal vorlesen darf im Kinosaal vormittags. Die machen eigentlich alles mit. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 130.000 Veranstaltungen, und ich glaube, beim Vorlesen ist man ein sehr schöner Botschafter fürs Lesen. Ja, wir können natürlich bei dem Thema nicht ewig reden, aber wenn Sie mit uns noch ein bisschen weiterreden möchten, dann kommen Sie nach vorne, sprechen Sie mit den Gästen. Ich bedanke mich bei Ihnen, ja, fürs Hiersein, fürs Mitdiskutieren und bei Ihnen fürs Zuhören, denn ja, beim Vorlesen muss man zuhören. Wir haben geredet, wir haben nicht vorgelesen, aber danke, dass Sie dabei waren. Und ich hoffe, dass die Frage, die wir hier gestellt haben, Lesen im 21. Jahrhundert, ist Deutschland bereit mit dem Fragezeichen, dass man da zum Schluss auch mal ein Ausrufezeichen draus machen kann. Denn das 21. Jahrhundert, das läuft schon ein bisschen. Und wir sollten alle ein bisschen Gas geben, dass es zum Schluss heißt, ja, wir sind bereit. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.